Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns den bereits angekündigten Textabschnitt aus dem Johannesevangelium lesen. Johannes Kapitel 6, Abvers 22 bis 31. Am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war, als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias, nahe dem Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie am anderen Ufer des Sees und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Zuvor war die Speisung der mindestens 5000 Leute. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Soweit dieser Abschnitt, der der Predigt zugrunde liegt. Wir wollen heute verstärkt auf die Verse 27 bis 29 schauen. Liebe Gemeinde, von Saul, über den die zurückliegenden Predigten gingen, kommen wir jetzt zurück zu Jesus selbst. Saul war ein Mann, der sein Heil in seinem menschlichen Wirken suchte. Er tat nahezu alles, um die geistlichen Wege in seinem Leben zu hindern. Etwa tausend Jahre später, machte Jesus die Menschen um ihn herum darauf aufmerksam, dass auch sie immer noch ein Heil suchen, das vergänglich ist, das äußerlich ist. Sie suchen im Grunde eine Speise, eine körperliche Speise, die man anfassen kann, die allerdings dann ewig bleibt, und tun einiges dafür, um an diese Speise heranzukommen, die doch nur für einen Moment anhalten kann. Die Menschen haben immer noch nicht kapiert, dass alles, was sie selbst backen und dann verspeisen, vergänglich ist. Und auch Brot, das Jesus backt und ihnen gibt, ist vergänglich. Ja, selbst Brot, das er in einem Wunder herbeischafft, ist vergänglich. Was so viel heißt wie: Wenn man es gegessen hat, dann hat man doch wieder Hunger. Ein paar Stunden später, vielleicht einen Tag später, da stellt sich das Knurren im Magen wieder ein. Die Menschen hatten noch nicht verstanden, dass Jesus selbst das Brot ist, das sie brauchen. Ein Brot, das nicht von Menschenhand geformt ist, sondern das aus dem Himmel kommt. Ein Brot, das man essen kann, ohne wie ein Kannibale Jesus zu zerstückeln. Vielmehr ein Brot, das man essen kann, ohne es herunterzuschlucken. Jesus selbst ist ein Meister darin, Bilder zu gebrauchen, wie man zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott kommt. Und gerade hier in diesem Abschnitt, beziehungsweise in den Versen, die unserem Abschnitt folgen, da gebraucht er viele dieser Bilder. Er redet von Wasser, das den ewigen Durst löscht. von Brot, das er selbst ist, von einer Tür, durch die man hindurchgehen muss. Er redet von sich selbst als dem Weg, der zum ewigen Leben führt. Ja, dem Weg, der das ewige Leben ist. Er redet davon, dass er selbst der wahre Weinstock ist, der den ersten Weinstock Israel, der versagt hatte, der sich nicht als wahrer Weinstock erwies, ersetzte. Jesus redet davon, dass er selbst das Licht ist, das in die Finsternis des alten Lebens, des alten Trotz hineinbricht und den Menschen im Hellen wandeln lässt. Ganz besonders dramatisch sind sogar seine Aussagen, in denen Jesus davon redet, dass jeder Mensch sterben muss, um ewig zu leben. Und dass er selbst die Auferstehung ist, die durch den Tod hindurchführt. Ja, Jesus ist wahrlich ein Meister, der uns Bilder gibt für das, was das ewige Leben bedeutet. Und in unserem Predigtabschnitt, da befinden wir uns ja quasi kurz vor all diesen bekannten Ich-Bin-Worten. Und Jesus hält den Finger in die Wunde derjenigen, die immer noch nach äußerlichem Heil suchen. Er hält die Wunde offen, er streut Salz hinein und macht den Menschen klar, alles menschliche Bestreben, was es gibt, nutzt nichts. So als wollte er absichtlich den Schmerz verstärken, den die Menschen erleiden, den Hunger vergrößern, den sie erleiden nach dieser unvergänglichen Speise. Mit anderen Worten sagt er doch, bemüht euch nicht wie Saul, nach eigenen Kräften, nach vergänglichen Dingen zu suchen. Oder mit noch anderen Worten, hetzt euch gar nicht ab, um das Heil zu erlangen. Ihr könnt es doch nicht. Wenn ihr alle Kraft einsetzt, die ihr habt, am Ende könnt ihr kein Heil erlangen. Nicht aus eurer Kraft und auch nicht aus der Kraft von anderen Menschen. In der katholischen Kirche vor der Zeit der Reformation, da lehrte man, dass der Mensch durch Ablässe, also durch Geldzahlungen, seinem Heil näher kommen konnte. Dass er sich heilen konnte, durch diese Briefe, die man käuflich erwerben konnte. Aber beurteilt diese Aussage doch einmal im Licht von Johannes 6, Vers 27. In unserem Abschnitt hier heißt es doch, wirket nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die ins ewige Leben bleibt. Nur einmal so weit. Man könnte jetzt sagen, im Grunde war es doch das, was man damals mit diesen Ablassbriefen wollte. Die waren doch was für die Ewigkeit. Die hatten doch den Charakter, wenn man sie in der Hand hielt, auf ihnen stand, dass die Sünden dem Sünder vergeben sind. Zumindest für diesen Betrag, den er gegeben hatte, bis zu den nächsten Sünden, für die er dann wieder einen Ablassbrief kaufen konnte. Im Grunde könnte man doch sagen, wir lesen diesen Vers und sehen, wirket nicht die Speise, die vergänglich ist. Ja, wir nehmen keine Werke, sondern wir kaufen diese wunderschönen, befreienden Briefe, die uns ins ewige Leben führt. Im Grunde könnte man so argumentieren. Das Dumme dabei ist, dass ich den Vers noch nicht zu Ende gelesen habe. Denn nach dem Komma heißt es, dass die Speise, die ins ewige Leben bleibt, uns von dem Sohn, von des Menschen Sohn, gegeben wird. Die Speise, die in das ewige Leben führt, die wird uns von Jesus gegeben. Das können wir so eins zu eins aus dem Vers ablesen. Die Speise, die uns Jesus gibt, ist etwas ganz anderes. Sie ist nicht in Papier gebunden. Sie ist nicht an eine Kirche gebunden. Es ist eine ganz andere Speise. Es ist nämlich sein eigener Leib, den er auf Golgatha als Opfer geben wird, wenn wir einmal zeitlich uns hier in diese Handlung begeben. Oder wenn wir das aus heutiger Perspektive sehen, es ist der Leib, es ist der Tod, den er erlitten hat, um uns mit ewiger Speise zu versorgen. Diese Speise kann keiner kaufen. Sie wird uns einfach nur gegeben. Ich habe uns einmal ein kleines Zitat, das ich auf der Werbeseite einer evangelischen Landeskirche, die irgendwo in der Region zwischen Gießen und Frankfurt existiert, mitgebracht. In dieser Internetseite wird gefragt, warum eigentlich Jesus sein Leben für die Schafe gegeben hat, angeknüpft an das Bild des guten Hirten. Und bitte geht einmal mit mir dieses Zitat durch. Ich werde uns auf einige Punkte hinweisen. Es bewirkt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, was dort geschrieben ist, aber lass uns erst einmal dieses Zitat lesen und dann beurteilen. Dort heißt es, warum hat er das getan? Also warum hat Jesus sein Leben für die Schafe gegeben? Fragen Sie sich, so heißt es hier in dem Zitat. Es wäre doch nicht notwendig gewesen, denken Sie. Anselm Grün, ein Mönch aus dem Kloster Münster-Schwarzach, hat dazu Folgendes geschrieben. Wir müssen uns vor dem magischen Missverständnis hüten, als ob der Tod Jesu notwendig war, damit er uns vergeben könne. Gottes vergebende Liebe ist absolut. Sie hat nichts nötig, schon gar nicht den Tod seines geliebten Sohnes. Gott braucht den Tod seines Sohnes nicht. Aber offensichtlich braucht der Mensch das Bild des Kreuzes, um an die Vergebung durch Gott glauben zu können, die er gewirkt hat. Es genügt ihm, also dem Menschen nicht, wenn wir ihm sagen, Gott sei barmherzig. Er würde ihm schon vergeben. Das hört er zwar, aber es dringt nicht in sein schulterfülltes Herz. Der Blick auf Jesus, der selbst seine Mörder noch liebt, kann uns von der tiefsitzenden Selbstverurteilung befreien und uns einen Glauben an die Vergebung ermöglichen, den nicht nur der Verstand, sondern auch das Herz noch mitvollziehen kann. So hat es dieser besagte Mönch Anselm Grün in einem Buch im Jahr 2003 veröffentlicht. Erklärend fügt diese evangelische Gemeinde hinzu, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, könnten wir nicht begreifen, dass Gott uns liebt und unsere Schulden und Selbstverdammnis vergibt, ohne dass wir dafür etwas zurückzahlen müssen. Wie klingt das in euren Ohren? Gut oder schlecht? Ich will es kurz auf den Punkt bringen. In dieser Aussage wird Jesu Tod auf seinen Symbolwert zurückgestutzt. Der Opfertod ist für Anselm Grün nur noch ein Bild des Kreuzes. Um an die Vergebung zu glauben, die Gott in seiner Liebe irgendwie anders hingedeichselt hat. Ich wiederhole noch einmal aus diesem Zitat. Gott braucht den Tod seines Sohnes nicht, aber offensichtlich braucht der Mensch das Bild des Kreuzes. Gemeint ist, dass Gott von Anfang an alle in seiner Liebe gerettet hat, wenn sie es nur kapieren und mögen. Und dafür hat er dann das Bild des Kreuzes aufgerichtet. Ihr Lieben, das ist komplett falsch. Der Opfertod Christi ist eine Tatsache. So wie es in Johannes 19, Vers 30 heißt, wo steht, es ist vollbracht. So hat Christus das Heil vollbracht. Es ist eine Tatsache. Jesus hat Tatsachen geschaffen. Er hat keineswegs ein Bild aufgerichtet, um nur darauf hinzuweisen. Die eherne Schlange zum Beispiel, die war ein Bild, das man anschaute, um äußerlich heil zu werden. Sie war ein Bild auf Jesus hin, ja. Deshalb musste auch dieses Bild irgendwann einmal vom Volk vernichtet werden, damit keiner auf die Idee käme, dass die eherne Schlange selbst gar irgendeine Heilkraft hätte. Die Heilkraft ging immer nur vom Kreuz aus, an dem Tatsachen geschaffen worden sind. Am Kreuz ist Christus tatsächlich getötet worden. Und damit ist es eine Tatsache, dass es Heil gibt. Wenn nun die evangelische und die katholische Kirche Hand in Hand gehen und die Heilstatsache auf Golgatha zu einem Bild reduzieren und nur zu einem Bild reduzieren, ihr Lieben, dann brauchen wir auch heute, nach 491 Jahren, immer noch eine Reformation. Im Jahr 491 Jahren, im Jahr 1517, da war das Problem, dass der Papst sein System aufgerichtet hatte, bei dem man mit Geldspenden Briefe erkaufen konnte, die einen von Sünden befreiten. Luther hatte sich vehement dagegen gewehrt und in seinen Briefen Beilagen mit 95 Thesen gelegt, in denen die Buße gelobt, der Ablass aber verurteilt wurde. Das Evangelium, und Luther formuliert es einmal fast so, er sagt, das Evangelium ist quasi der einzige Ablass, wenn man es einmal so formulieren will. Und dieses Evangelium kostete einen teuren Preis, den teuersten Preis, den man bezahlen konnte, nämlich das Leben Christi. Also wenn es überhaupt jemals einen Ablass gab, dann war es der Tod Christi. Das sei damit dann der einzige akzeptable Ablass. Wirkt für die Speise, die ins ewige Leben führt, heißt also nicht, dass man durch Werke, wie zum Beispiel Geldspenden oder so, in den Himmel kommt, sondern genau das Gegenteil. Die Speise, die ins ewige Leben führt, wird uns von Jesus gegeben. Genauso wie es in diesem Vers heißt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Es ist keine Speise, die wir selbst wirken können. Keine Speise, die wir selbst zubereiten können. Heutzutage wird diese Aussage aber nicht nur von den großen Landeskirchen ignoriert, sondern auch in den Freikirchen immer mehr abgeschwächt, indem man in unterschiedlichen Varianten Lösungen vorschlägt, wie man in diesem Evangelium leben sollte. Manche schlagen lange Röcke oder kurze Haare vor. Manche verbannen den Fernseher oder empfehlen tolle Armbändchen, die leuchten und blinken und uns Wahrheiten vermitteln. Coole Jesus-Sprache und fromme Phrasen kommen manchmal kurz vor den Disco-Jesus-Songs oder von den Rockballaden vom Erlöser. So stellt sich für alle Menschen und Christen der Welt eine Frage. Was sollen wir denn nun tun, wenn wir dieses Evangelium verstanden haben? Wenn wir es gar verstehen wollen, wie kommen wir dahin? Was sollen wir tun, um es zu verstehen? Was sollen wir denn nun tun, um die Werke Gottes zu wirken? Fast bin ich geneigt zu sagen, mit welcher Frechheit nimmt man sich eigentlich diese Frage heraus? Mit welcher Frechheit kommt man auf die Idee zu fragen, was sollen wir denn tun, um dieses Werk zu verrichten? Das wäre ja so, als würden wir fragen, wer von uns kann denn nach Golgatha gehen, um sich dort ans Kreuz heften zu lassen? Oder wer kann denn die Treue und die Sündlosigkeit haben, die Jesus hatte? Wer kann denn nur die Werke Gottes tun? So ist die Antwort auch logischerweise eher enttäuschend für den, der ein Rezept erwartet. Sie wirkt eher platt für den, der jetzt gerne eine kernige Anweisung fürs Leben hätte. Denn es gibt kein Rezept. Dass ein Mensch glaubt, ist und bleibt das Werk Gottes. Und so antwortet Jesus hier auch ganz bewusst, kein Werk des Menschen kann einem Werk Gottes gleichkommen. Und schon gar kein Werk kann Gott zufriedenstellen, als nur das Opfer Christi. Kein Mensch kann von sich aus glauben. Aber viele werden glauben, weil Gott ihnen den Glauben gibt. Kein Ablass kann einen Mensch retten. Kein Bild kann etwas bewirken. Ich meine damit die gemalten und die symbolischen Bilder. Allein der Glaube, der eine Gabe Gottes ist, kann einen Menschen aus dem Trugbild retten, dass es irgendein äußerliches Heil gibt. Das Volk, vor dem Jesus hier stand, das hatte nach äußerlichem Heil gesucht. Und Jesus als Antwort stellt ihnen das innere Heil vor. Das wahre Heil, wenn wir so wollen. Leider antwortet das Volk in den Versen 30 und 31 so, als hätte es nichts verstanden. Immer noch hatten sie nach äußerlichem Heil gesucht. Immer noch haben sie darauf gewartet, dass Jesus etwas tun solle, was sich vor ihren Augen abspiele. Etwas, das in Zeit und Raum gebunden war. So fragen sie ihn nach Zeichen, nach Wundern, nach Dingen, die doch wieder äußerlich waren. Noch hatten sie es nicht verstanden, auf was Jesus hinaus wollte. Doch das, was Jesus schuf, was Jesus geschaffen hat, das hat Bestand durch alle Zeiten hindurch. Es ist ein Opfer, das ein für alle Mal auf Golgatha geschehen ist. Ich möchte uns dazu einen Vers aus dem Hebräerbrief aus Kapitel 7 zitieren, Vers 27. Wer mag, kann ihn gerne nachschlagen. Dort heißt es, es ist die Rede von Jesus, der nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. So handelte der Hohepriester. Als Antwort darauf, wie wirkt Jesus dieses Heil? Denn das hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst zum Opfer brachte. Das ist die Antwort. Jesus schuf etwas, das ein für alle Mal geschieht. Anders als eine Speise, die ein paar Stunden lang satt macht. Anders als ein Glücksgefühl, das eine nach dem Gottesdienst ein paar Stunden trägt. Jesus hat ein Opfer gewirkt, das ein für alle Mal, für alle Zeiten, immer Bestand hat. Lasst uns an dieser Stelle noch einmal auf eine kleine Spitze des Textes achten. Sozusagen, sagen wir mal bayerisch zu sagen, ein Schmankerl, ein sprachliches Schmankerl. Und wir sehen daran, wie exakt der Heilige Geist seinen Text eingibt. Als Jesus von der Speise spricht, sagt er, dass sie in das ewige Leben bleibt. Wer diesen Vers noch einmal aufschlagt, Vers 27, wirkt für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, oder die in das ewige Leben bleibt. Ja, wir könnten doch erwarten, dass er so etwas formuliert, dass es eine Speise gibt, die ewiges Leben bringt. Also, ich meine damit, wir könnten doch denken, dass Jesus antwortet und sagt, ja, da gibt es eine Speise, die ist so und so beschaffen, und wenn man die so und so isst, dann wirkt sie ewiges Leben. Wisst ihr, auf was ich hinaus will, was der Gedanke dabei ist? Wenn von einer ewigen Speise die Rede ist, dann könnte man doch denken, ja, wie genau muss denn diese Speise sein? Und man könnte vermuten, dass man sie vielleicht einmal isst. Aber dieser Gedanke und die Sprache, wie Jesus es hier formuliert, sieht es ganz andersrum. Jesus gibt uns eine Speise, die ins ewige Leben bleibt. Die bis ins ewige Leben bleibt. Also eine Speise, die gerade nicht verdaut und ausgeschieden wird. Wir können uns das weiterdenken. Eben gerade nicht irgendwo greifbar, abgreifbar, konsumierbar ist. Das Heil ist nichts, was wir konsumieren können. Es ist eine Gabe, die Gott uns gibt und die in das ewige Leben bleibt. Die Speise Jesus, die Speise Jesus, das Brot des Lebens ist nicht vergänglich. Es ist ein dauerhaftes Brot, das immer satt macht. Jesus redet im folgenden Gespräch noch oft vom Glauben. Er verwendet den Begriff des Glaubens. Aber eines hatte er hier an dieser Stelle klargestellt. Der Glaube kommt von Gott. Paulus wird uns lehren in seinen Briefen, dass auch das Wandeln in Jesu Werken von Gott kommt. So in Epheser 2, in Philipper 2 und an vielen anderen Stellen. Paulus lehrt uns auch, dass der Vater uns im Laufe unseres Lebens in das Bild Jesu hineinverwandelt. Aber kein Christ wird seinen Glauben selbst produzieren. Und keiner kann mit irgendwelchen Werken erlangen, was Christus getan hat. Die Menschen, mit denen Jesus redete, waren noch völlig auf das Sichtbare aus. Und so war es ihr Wichtigstes, voreinander angesehen zu sein und Ehre voneinander zu nehmen. Wir hatten ja Johannes 5 gelesen, dass sie suchen, Ehre voneinander zu lesen. Aber schauen wir uns noch einmal einen Vers an, in dem es noch eine ganz kleine Besonderheit gibt. Diesen Vers 44 im 5. Kapitel. Dort heißt es, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Wie könnt ihr glauben? Wie könnt ihr glauben? Das heißt doch, Gott hat euch keinen Glauben gegeben, weil oder wenn ihr immer noch untereinander Anerkennung sucht. Es gibt keinen Glauben, der Anerkennung bei anderen Menschen sucht. Es ist eher ein typisches Kennzeichen für diejenigen, die nicht glauben, dass sie Anerkennung bei Menschen suchen. Wir können uns gerne an Saul erinnern. Gerade das hat ihn noch beschäftigt. Als alles schief ging geistlich, was forderte er von Samuel? Mach was, damit ich Anerkennung bekomme bei den Menschen. Alles gab er auf, um Anerkennung bei den Menschen zu bekommen. In diesem Vers, da klingt es fast so, dass die Menschen gerade deshalb keinen Glauben haben, weil sie voneinander Ehre nehmen und weil sie Ehre nicht bei Gott suchen. Es ist so, als wäre der Rat, als wäre die Anweisung des Hohen Rats wichtiger als Christus selbst. Es wäre die Anerkennung und das Ansehen beim Hohen Rat wichtiger als Christus selbst. Und es klingt uns fast in den Ohren, als wäre Judas das typische Beispiel dafür, dass auch er lieber beim Hohen Rat anerkannt war als bei Christus. Dass er sein Heil, seine Sicherheit, sein Geld bei den Menschen suchte. Und immer wieder klingt es uns an, dass gerade da, wo kein Glaube ist, Menschen beginnen, Anerkennung bei anderen Menschen zu suchen. Und diese Anerkennung, diese Dinge, die wir wichtiger nehmen als Christus, die werden uns ja sehr oft zu kleinen Götzen, die wir dann kultivieren, die wir in die Ecke stellen, auch wenn sie nicht geschnitzt sind, die uns anleiten, die uns Orientierung geben. Jesus warnt uns und sagt, dass wir nicht das Heil in den sichtbaren Dingen suchen sollen. Wir dürfen einerseits nicht da hinein verfallen, uns an unsere Werke zu klammern oder an irgendwelche Götzen, die wir aufgerichtet haben. Andererseits sind diese Hinderungen auch Ablenkungsmanöver des Teufels, der uns von Christus ablenken will. Und erst wenn wir beginnen, tatsächlich einer den anderen höher zu nehmen als uns selbst, und wir uns demütig unterordnen, nicht nur unter Gott, sondern auch unter die anderen Menschen, dann suchen wir keine Anerkennung und keine Ehre mehr bei den Menschen. Dann müssen wir manchmal ausräumen, Dinge, die uns im Leben ablenken, die uns Anerkennung abverlangen. Deshalb haben diese Reformatoren auch stark betont, dass das Heil eben alleine an Christus hängt und dass es alleine in Christus zu finden ist. Es gibt keine Ablässe, keine fremden Mittler, keine anderen Menschen, keine Maria und keinen Papst, die uns zum Heil verhelfen. Da ist eben alleine Heil in Christus. Die Reformation von heute, die muss wieder dieser Kernbotschaft zugewendet bleiben. Oft stochern die Gemeinden an der Oberfläche herum und kritisieren dies und das zurecht. Aber sie lassen ihre Hausgötzen existieren. Und das ist im Grunde das Gleiche wie ein geteiltes Herz zu haben. Vielleicht ein gleiches geteiltes Herz, wie es auch Asa hatte. Der aufräumte im Land, aber der auf den Höhen die Altäre, sinnbildlich die Tempel, noch existieren lässt. Wenn Könige nicht alle Höhenaltäre, also Konkurrenzaltäre zu Jerusalem oder gar Götzenaltäre vernichteten, so strafte Gott das ganze Volk. Denn um es einmal mit den Worten des heutigen Textes zu sagen, so wirkten sie für das Sichtbare, für das Äußerliche. Hübsch anzusehende, eindrucksvolle Opferzeremonien beruhigten die Seele einen Moment, führten sie aber nicht in die Ewigkeit. Wenn man nicht konsequent ist mit dem Aufräumen darin, dass sich noch andere Tempel in unser Leben eingeschlichen haben, andere Götzen, dann ist auch für uns eine Reformation notwendig. Dann müssen auch wir neu lernen, dass das Heil alleine in Christus liegt. Dass er ein für alle Mal dieses Opfer bereitet hat. Dass er ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben ist. Der Aufruf dieser modernen Reformation lautet doch, holt Christus in das Zentrum zurück und schmeißt alle Götzen, was auch immer es ist, daneben weg. Wenn er euch Glauben schenkt, dann hat er das Recht und wir die Pflicht, ihm allein in der Mitte zu haben. Amen.